irgendwo in einer Hütte nachts im Süden von Indien, nahe dem Indischen Ozean oder was auch immer das Feine ist dort hinten. Also, das Wasser war nicht arg weit weg. Eine schöne Gegend eigentlich. Ja. Es hat dort Reisfelder, alles grün. Das ist so die Reiskammer von Indien, im Moment relativ überflutet. Die Freunde von uns, die Neue, die haben dort unter anderem, wo sie wohnen, hinterm Haus, haben sie ein Kirchengebäude, also ein Kirchengebäude. Habt ihr gesehen, wie die aussehen, oder? Das sind Kirchengebäude. So, Gemeindezentren. Und es ist übrigens auch ein Märchen, wo man immer wieder den Leuten erzählt, dass in Indien die Hausgemeinden das sind, was ideal ist. Die Leute sehnen sich alle nach Churches, wo sie reingehen können, nach Gebäuden, wo sie reingehen können. Hausgemeinde funktioniert vielleicht in Städten, aber auf dem Land ist es sehr, sehr schwierig. Die sind alle froh, wenn man so schnell wie möglich Land kriegt und irgendwelche Leute spenden es dann immer von ihnen da und dass man dann ein Gebäude draufstellt. Ihr habt ja gesehen, manche Gebäude sind aus Palmenblättern gebaut. Habt ihr gesehen, das eine da im Bild aus Palmenblättern gebaut, andere Häuser aus einfachem Stein, einfach ein Raum, oder, wo man sich versammeln kann, weil dort ist man sicher, dort hat man Ort und weiß, das ist unser Raum und da beten wir Gott an, da kommen wir zusammen. Das ist für sie enorm was Wichtiges und wie gesagt, schöne Gegend, eigentlich Reiskammer, alles grün und so die Palmen dazwischen, sieht extrem schön aus. Und auf der anderen Seite aber eben das ganze Elend, die ganze Not, die da ist und die ganze Armut auch, wirklich eine schlimme Sache. Und wie gesagt, hinter ihrem Haus haben sie eigentlich auch so ein Church Building, wo sie regelmäßig Gottesdienst durchführen mit Leprakranken. Alles leprakranke Leute. Wo sie mit ihnen Gottesdienst feiern, mit dem Ziel, dass die auch das Wort Gottes hören und hoffentlich auch Heilung erleben im einen oder anderen Bereich. Und es hat ja schon stattgefunden. Es sind schon Leute geheilt worden von Lepra in dem. Im Moment können sie dort nicht rein, kein Gottesdienst feiern, alles überschwemmt. Das geht vielleicht noch Wochen, Monate lang so, bis das Wasser weggeht. Monate lang. Ist zum Teil einfach so, ich habe jetzt ausgedehnte Regenzeit gehabt. Verrückt auch, es stimmt auch nicht zusammen und so, es hat viel länger geregnet. Wir haben sogar noch Regen erlebt, das habt ihr ja mitgekriegt, oder wir haben sogar beten müssen, dass der Regen aufhört, damit man die Konferenz da noch zu Ende führen konnte und Gott hat jedes Mal eingegriffen, hat den Wasserhahn zugemacht. Da waren wir auch froh. Aber wie gesagt, sie leiden unter dem im Süden und es ist so viel überschwemmt und es nimmt ihnen das Land weg. Können sie nicht drauf wohnen, können sie nichts drauf machen. Zum Teil, das ist nur Hütten, oder? Wo die Leute drin wohnen und neben dran, wenn du schaust, alles überflutet. Okay? Haben wir gesehen. Watered. Wasser, unter Wasser. Wie gesagt, einmal waren wir, haben verschiedenste Gemeinden besucht. Und einmal an der einen, da hat's mir zu der einen Bibelstelle hergeführt, und die würde ich jetzt auch gerne vorlesen. Wenn du die Bibel dabei hast, Markus 2. Markus 2, Abvers 1. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Da versammelten sich so viele, dass sie nicht alle Platz hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von 4 Männern getragen. Und weil sie ihn wegen der Menge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, machten ein Loch und ließen die Schlafmatte herunter, auf der der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und kurz darauf hat er dann auch noch geheilt. Das ist so die Situation. Und mir hat es sehr bewegt. Die eine Tatsache, müsst ihr euch vorstellen, Jesus ist dort in dem Haus drin, hat eine Indoor-Versammlung gemacht. Haben wir auch einige gemacht, Indoor-Versammlungen. Eine weiß ich noch, da waren wir auch bei einer Familie daheim. Die haben dort Gottesdienst im Haus gehabt, in ihrem Zimmer, in ihrem Wohnzimmer, weil das Church Building nebendran vor einigen Monaten durch einen Tsunami heißt das nicht, das heißt, nein, ist ja kein Tsunami, Zyklon, das sind so die Wirbelstürme mit Regen und allem, und hat ihre Church Building kaputt gemacht. Jetzt haben sie keine andere Wahl, um sich momentan bei ihnen daheim in der eigenen Räume zu versammeln, bis sie wieder Gebäude haben, dass wieder alle Leute, wie soll ich sagen, kommen können. Es war gerammelt voll, einfach, da hat man nicht umfallen können, es war wirklich, alles braun, voll, also ein Gleisrümli sicher mit 40 und mehr Leuten gefüllt. Das ist enorm. Und wahrscheinlich war es bei Jesus noch viel, viel, viel intensiver. Also quasi, da waren vielleicht in so einem Raum nicht 40 drin, sondern vielleicht 80 oder so, weil die wollten alle möglichst noch da her. Man hat gehört, der heilt, der hat Kraft, von dem geht Wirkung aus. Das brauchen alle, oder? Man hat die Kranken gebraucht, die Kranken sind selber hergegangen, mit einem großen Wunsch, dass sie geheilt wären. Und dann war da die Freunde, ich nenne sie mal Freunde, Freunde von dem einen gelähmten Mann. Der hat natürlich nicht selber dort hergehen können. Der hat nicht selber in das Haus gehen können, um dort Jesus zu treffen. Nein, als gelähmter Mensch hat man dort echt das Problem. Rollstuhl hat es dort noch nicht gegeben. Und von daher hat er Menschen gebraucht, die ihm helfen. Ich nenne die mal Freunde. Weil was die auf sich genommen haben, das können nur Freunde. Das macht nicht irgendeiner, der neben dran steht oder vorbeiläuft und in der gelähmte Frau, kannst du mir kurz hertragen? Da braucht sie gleich ein bisschen mehr. Die nehmen dann, sie waren zu viert, tragen her, wollen zu Jesus bringen. So quasi, die haben gedacht, da ist wahrscheinlich eine Großveranstaltung in irgendeiner Halle oder so. Und dann kommen sie dort her, einfach enge Hütte, alles voll, krammelt. Ich weiß noch, wir waren einmal in Bulgarien vor einigen Jahren, in einer Zigeunergemeinde. Irgendwo auf dem Land und haben dort einen Gottesdienst gefeiert. Daniel und ich und der Mitko und so. Und das war buchstäblich, das haben wir es auch erlebt. Das war so voll, das Gebäude. Da hast du nicht umfallen können. Und außer an den Fenster war es, und da standen an der Türe reingeschaut, Gottesdienst feiern. Es gibt einem so, glaube ich, ein Bild davon, wie das wahrscheinlich dort war. Und die sind einfach nicht mit dem reingekommen. Und jetzt könntest du sagen, also quasi hat man das überlegt, was hätte ich dort gemacht? Und ich werde wahrscheinlich zum Schluss kommen, okay, das geht nicht. Seht ihr, ist ja alles schon klar, oder? Wir kommen nicht rein, oder? Vielleicht haben wir noch versucht, sagen, hey, sorry, können wir mal durch? Und die sagen, nein, jetzt sind wir dran. Jetzt haben wir nicht erlebt auf der Bühne, wie Leute drängeln, damit sie dran kommen und nicht vergessen werden, dass für sie betet wird. Wirklich. Also quasi ganz besonders dann, wenn der Herr noch nicht so nah am Herz ist und die, wie soll man sagen, die Dienstbereitschaft, andere vorzulassen, noch nicht so gewachsen ist, sondern so quasi, ich brauche jetzt einen Segen und Heilung, da macht man dann so, oder? Und es war dort das mit Sicherheit auch so, die waren dort an der Tür wahrscheinlich stand und gesagt, hey Mann, Anstelle hinten, die Schlange ist hinten. Oder? Und dann waren sie da und sie nicht zum Schluss kommen zu sagen, hey, das ist jetzt also wirklich Pech. Ey ja, komm, probieren wir es doch morgen wieder, oder? Und vielleicht hätte man dem noch gesagt, dem Lahmen, weißt du was, er kommt ja dann später auch raus, es ist immerhin die einzige Tür. Ja, andere gibt's nicht, da muss er dran vorbei. Komm, wir warten doch, vielleicht klappt's ja noch, oder? Das hätte mir wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob du anders reagiert hättest. Ich nehme an über mir selber, wahrscheinlich wäre meine Reaktion so in die Richtung gegangen. Und mich hat's berührt, darüber nachzudenken, dass die Typen damit nicht einverstanden waren. Die haben sich mit dem nicht zufrieden gegeben. Die haben wahrscheinlich ihre Köpfe zusammengesteckt und gesagt, das kann's nicht sein. Wir wollen, dass der wieder läuft. Wir sehen, der Mann da drin tut Wunder. Und das ist uns jetzt einfach zu wichtig. Was können wir machen? Wie kommen wir an den Herrn? Und dann sagt der eine vielleicht zum anderen. Und der dritte sagt genau, nämlich, lasst uns doch aufs Dach steigen. Und lasst uns doch, wenn's horizontal nicht geht, dann machen wir das einfach vertikal, oder? Da, kurz einmal nach innen geschaut, über den Köpfe weg, wo steht der jemand, damit man es dann auf dem Dach sieht und weiß und ausmessen kann, damit man dann regelrecht richtig graben kann. Jetzt muss man auch wissen, das ist ein orientalisches Haus, keins wie mir, erstens mal nicht mit Beton, Armierungsbeton, wo du nicht durchkommst, oder? Wo du mit dem Vorschlaghammer, nee, das langt nicht, da musst du mit dem Presslufthammer kommen. Und dann kann er da unten nicht mehr reden, weil man nicht mehr hört von lauter Lärm. Es hat auch kein Ziegeldach gegeben, so wie wir das heute haben oft. Sondern das sind Lehmdächer gewesen. Also quasi mit so Holzbalken und dann so mit dünneren Ästen und dann Lehm oben drüber. Sodass es dicht war und schon wirklich gehoben hat, dass man oben drauf hat laufen können und sogar schlafen können. Haben viele nachts auf dem Dach übernachtet, weil es dort kühler war. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Die Typen haben den genommen, den Lahmen, sind aufs Dach gestiegen und haben dort mit Werkzeug das Dach aufgemacht. Aufgegraben ist wirklich nicht übertrieben, das haben sie wahrscheinlich schon gegraben durch den trockenen Lehm durch. Ihr könnt euch vorstellen, Jesus unten am Lehren und so, am Reden, auf einmal brösel. So quasi, ups, was ist denn da los? Kommt Licht auf einmal oben, wird's hell und dann kommt da so ein Typ oben runter, geschwebt. Direkt vor Jesus her. Mir hat berührt, als das so passiert ist, wie hier berichtet wird, als Jesus ihren Glauben sah. Es heißt dort nicht, als Jesus seinen Glauben sah. Der hat vielleicht gar nichts dazu beigetragen. Der war vielleicht in der Matte gelegen, voller Zweifel. Hat ihnen vielleicht gesagt, hey Gieler, mach doch nicht so einen Umstand. Hey Mann, jetzt bin ich schon so viele Jahre gelähmt, jetzt also kommen die paar Jahre mehr oder weniger, bis ich sterbe. Die machen es auch nicht mehr aus. Die wollten einfach, dass der Heilung erlebt. Und sie haben das dem Jesus zugetraut, weil sie gehört haben davon und haben sich nicht abhalten lassen. Als Jesus ihren Glauben sah, hat er zu dem Mann gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das hat er tun können, weil er der lebendige Gott ist. Da haben sich ein paar Pharisäer aufgeregt, die in dem Haus waren. Die sind immer, die Bibeltreuer sind immer zuvorderst, oder? Schauen, ob alles richtig gemacht wird. Dann können sie es beurteilen. Die waren auch da zuvorderst mit ihren Meinungen. Ich meine das jetzt nicht negativ bibeltreu, weißt du, die auf dem Buchstaben rumreiten, die. Dann hat Jesus ihnen gesagt, ey, Gieler, was ist schwieriger? Dem zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. So quasi, hä? So quasi Sünden vergeben kann jeder noch einmal schnell. Das kleppert ja nicht und wackelt ja nicht, oder? Rauscht nicht in den Büschen. Das sind ja nur lauter leere Worte, so menschlich gesehen. Und im Himmel oben, was dort abgeht, wer weiß das schon? Aus menschlicher Optik. Dann hat Jesus ihnen gesagt, schaut, dass ihr sehen könnt, dass der Menschensohn, wie er hier Macht hat, Sünde zu vergeben, sage jetzt dem hier, nimm deine Matte, steh auf, geh heim. Zack. Und er war geheilt. Wie er dann rausgekommen ist, das weiß ich auch nicht. Ihnen ist er nicht gekommen, aber raus hat er auf einmal können. Wahrscheinlich war es doch so, oder? Dass sie vorne gestanden sind, ihnen an der Eingangstüse quasi, hey, 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 wir sind zuerst, oder? Und auf einmal, nachdem das Wunder passiert war, oh, oder? Da sind sie aus dem Weg gegangen. Hat sie vor einmal Platz gehabt, damit er hat rausgehen können. Als Jesus ihren Glauben sagt, das hat mich bewegt, das hat mich bewegt für mich selber und für uns auch. Nämlich der Gedanke, manchmal braucht es unseren Glauben für andere. Manchmal braucht es, dass nicht andere ihre Glaubensschritte gehen können, weil sie es noch gar nicht können, aber wir können. Wir können für die Menschen glauben. Wir können für die Menschen Schritte unternehmen. Für die Menschen glauben heißt nicht, dass ich sage, stellvertretend für dich glaube ich an Jesus, dann tut es dir auch gut. Nicht so. Das muss jeder selber. Aber dass jemand zu dem Jesus kommt, ja, manche kommen nicht zu dem Jesus, weil sie denken, die Masse ist mir jetzt groß davor, oder das macht ja sowieso keinen Sinn, oder das ist nichts für mich, oder so. Es gibt viele Gründe, warum das Menschen nicht zu Jesus kommen können. Oder wollen, oder ihnen was im Weg steht, da oben im Kopf, oder spirituell. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das blockiert werden kann. Dort kommt dann das ins Spiel, wo ich hier genommen habe, oder wo mich hier berührt hat, als Jesus ihren Glauben sah. Ich glaube, manchmal sind wir eingeladen, für andere in Aktion zu treten. Für andere zu glauben, dass Jesus denen begegnen kann. Uns zu Jesus zu tragen. Uns zu Jesus zu bringen. Wie kann man das machen? Ich gebe euch eine Bibelstelle, könnt ihr daheim lesen. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6. Ich sage euch, was dort steht. Geht zum Beten. Da macht der Paulus im Timotheus Mut und sagt, hey, lehrt ihnen die Leute, dass sie beten sollen. Neben dem, dass sie Gott ehren sollen, dass sie ihm Dank sagen sollen und mit ihm reden sollen, sollen sie auch Fürbitte praktizieren. Sie sollen beten für andere Menschen. Beten für andere Menschen. Das ist unter anderem eine von den Möglichkeiten, wie man Menschen zu Jesus bringen kann. Als Jesus ihren Glauben sah, wie unseren Glauben für andere in Aktion treten kann. Fürbitte. Das, was passiert im Leben von Menschen. Das kann einen Unterschied machen. Dass jemand vielleicht über ein, zwei, drei Monate, ein, zwei, drei Jahre, dass der Groschen fällt. Und wir haben Beispiele hier in dem Raum sitzen, wo Gott Gebet erhört hat. Das wisst ihr in eurem Leben zum Teil selber, wo andere für euch gebetet haben. Über Jahre, über Monate vielleicht, nicht locker gelassen haben. Und irgendwann ist deine Matte auch vor Jesus gelegen. Und irgendwann einmal hat er dir gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Du hast es realisiert. Und auf einmal ist dein Leben auf die eigene Beikommen. Aber dahinter war eine ganze Ortzahl, wo Matte getragen haben. Wo sich nicht zu schad waren dafür. Wo vielleicht jeden Tag dran waren. Wo vielleicht jede Woche immer wieder mal an den einen gedacht haben. Oder an die fünf oder an die zehn. Und für sie gebetet haben. Und nicht locker gelassen haben, bis was passiert ist. Läuft sowas in deinem Leben? Gibt's das? Dass du Menschen trägst zum Herrn. dass du Menschen auf dem Herz hast. Vielleicht schon monatelang. Hast du das? Ich finde, es ist eine enorm wichtige Sache. Und ich glaube, es macht einen Unterschied im Leben von Menschen. Und ich glaube, es ist genial, wenn wir mal im Himmel einlaufen, was wir alle wären. Wenn wir dann einlaufen und dann Leute vielleicht den Weg säumen und sagen, weißt du was, unter anderem wegen dir bin ich da. Du hast nicht locker gelassen. Du hast meine Tragbare zum Herrn geschleift. Unaufhaltsam warst du da. Und jetzt bin ich hier. Ich maß mir nicht an, dass ich der große Erweckungsbringer in Indien bin. Hallo, forget it. Aber ich darf gleich ein bisschen mit Ernte helfen. Das war auch cool. Da haben viele andere extrem viel Schweiß und Tränen vergossen. Und durch so eine Convention da auf einmal darf man einfach ernten. Das ist eine Zusammenarbeit von so vielen. Und manche haben dort vielleicht jahrelang für einige von denen Leute betet. In Tränen und auf den Knien und was auch immer. Und dann irgendwann einmal, boing. Wie kann man Menschen zu Jesus tragen? Auf Gebet, Fürbitte ist eine Möglichkeit. Das Zweite, wo mir wichtig war, ist, dass wir ihnen das Wort oder den Weg noch genauer erklären. Situation, ich kann schnell einen Bibelbezug, Apostelgeschichte 18, 24 bis 26. Da geht es um den, wie hat der Kaiser, der Typ, der Priscilla und Aquila haben die Kaiser, die sich um ihn angenommen haben. Und der Typ selber hat Kaiser, sage ich gerade seinen Namen nicht. Man wird älter. Vergiss die Sache. Heute Morgen habe ich es noch gelesen, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie der Kaiser hat. Hey, das ist also tragisch. Aber ich weiß es jetzt sofort wieder, Apollos. Kennt ihr den Apollos? Schon mal gehört von dem? Apollos? Es war ein Mensch, der war sehr religiös, hat sich extrem gut in der alten Schrift auskennt, vom Alten Testament, aber hat Jesus nicht gekannt. Absolut keine Ahnung gehabt von dem. Und war sehr, sehr feurig in dem, was er gewusst hat. Und dann haben Priscilla und Aquila, die sind Jesus nachgefolgt, die mit Paulus zusammen waren, die unterwegs, die haben den Mann kennengelernt. Und dann haben sie was Interessantes gemacht. Sie haben ihn auf die Seite genommen, haben sich mit ihm getroffen, regelmäßig, und dann heißt dort so in einem Satz, sie legten ihm die Worte des Weges noch genauer aus. Und das griechische Wort, wo dort steht, das lese ich euch schnell vor, das sage ich euch, weil dann werdet ihr sofort merken, ah, das kennen wir ohne unseren Spruch. Akribesteros. Akribesteros. Habt ihr schon was gehört von Akribie? Das ist was sehr, sehr Genaues, oder? Sehr, sehr, also mit allem Fleiß, dass es wirklich gut kommt. Akribesteros. Sie haben sich wirklich Zeit genommen für den. Und er hat vielleicht manche Argumente dagegen gehabt. Manche ja, aber's. Und sie waren mit dem Trauer und haben ihm das alles noch näher beigebracht, was es mit dem Jesus und dem Weg hinter dem Jesus her auf sich hat. Für andere Menschen glauben kann unter anderem heißen, oder ihren Glauben sie sich für andere einsetzen, kann unter anderem heißen, Zeit mit Menschen zu verbringen, immer wieder mal, um über den Weg zu reden, über den Weg mit Jesus, über deinen Weg mit dem Jesus, so dass andere ein Beispiel kriegen, das ihnen helfen kann, dass sie vielleicht dann irgendwann einmal, oh, klickidi-klick, ihnen die Schuppen von den Augen fallen oder da fiel es ihnen wie Schuppen aus den Haaren oder so, dass sie sehen können, worum es geht. Andere Menschen zu Jesus tragen. Mit Gebet kann man das machen. Das ist eine von den ganz, ganz, ganz großen Sachen. Und das Zweite ist, dass man mit Menschen Zeit verbringt und ihnen noch deutlicher und noch genauer erklärt, wie das mit dem Jesus ist. Vielleicht 100-mal das Gleiche. Aber solange die Menschen immer wieder kommen und Fragen stellen, und offen sind, das ist doch eine tolle Sache. Und irgendwann einmal macht's Klick. So wäre unter anderem die ganze Vorarbeit geleistet, dass bei Menschen dann Heilungen passieren können, der Durchbruch passieren kann, Gott in ihrem Leben was Starkes machen kann. Ich kann von meiner eigenen Tür kehren und schauen, was mache ich auf dem Gebiet. Und ich habe meine Hausaufgabe schon vor Jahren gemacht. Ich bin da dran. Und ich bin genial, es ist genial, wenn dann ab und zu mal so deine Gebetsliste nach vorne nimmst, wieder mal am Beten bist und realisierst, oh wow, das hat sich jetzt so erfüllt. Oh, da muss ich jetzt anders beten. Da ist jetzt ein anderer Umstand. Der Mensch hat dahergefunden, jetzt wäre was anderes wichtig im Leben von der Frau oder von dem Mann. Wie auch immer. Das ist genial. Gebetserhörungen wäre erst dann so richtig ganz berührend, wenn vielleicht Monate, Tage, Wochen lang an der Sache selber gekämpft hast und betet. Und dann auf einmal kriegst du die Info, es ist geschehen, es hat sich was bewegt, Gott hat was du. Dann wird es auf einmal sehr hautnah an deinem eigenen Leben. Hast du nichts auf dem Gebiet, siehst du nichts. Ist dann einfach wie Zeitung lesen. Ach, hat sich wieder was bekehrt oder ist wieder was gegangen. Aber einfach die dort, ich da. Wohnzimmer, Erlebnis, Fernsehen, vielleicht noch Nachrichtensendung, aber nicht mittendrin. Und es ist so wertvoll und cool und genial, wenn wir da mittendrin sein können. Dazu mache ich den Mut. Nimm es nicht persönlich, wenn mein Herz vielleicht ein klein bisschen überfließt. Ich habe einfach zu viel erlebt in den letzten 2 Wochen, als dass ich sagen kann, ja, gehen wir zur Tagesordnung über. Das Wetter ist auch okay. Lass uns Skifahren oder sonst irgendwas. Das hat mich einfach bewegt. Und ich glaube, wir können noch viel erreichen, auch für andere Menschen. Es braucht ein bisschen unseren Einsatz. Ausgesendet sei, das heißt für mich nicht erst dann, wenn Leute uns hier verlassen, um irgendwo anders was anzufangen. Ausgesendet sei heißt auch, ich bin für andere dran. Ich bin für andere am Tun. Ich bete für die. An meinem Arbeitsplatz, dort wo ich mit Leuten zusammen bin, das ist mein Ausgesandtsein. Da bin ich unterwegs. Dort nehme ich meine Aufgabe wahr. Und da bin ich gespannt, was Gott dann tut. Manchmal gehen wir dann vielleicht vor ein paar Wochen einen Einsatz irgendwo her und Gott braucht uns dort. Das alles und noch viel mehr, wer ausgesandt sei. Und es fängt aber, wie gesagt, in deinem Leben ganz konkret dort an, wo du für dich selber persönlich nimmst, ich habe einen Auftrag. Ich kann Menschen zu Jesus bringen. Und zwar auf den Knie, im Beten. Jetzt tun wir mal eine Liste auffertig und überlege mal, wen kenne ich denn so in meiner Nachbarschaft? Oder mit denen, wo ich zusammen arbeite. Und fange mal an, schreibe mir den Namen auf und bete mal vielleicht jeden Tag für die. Segne sie. Bring sie mal vor Gott. Das hat vielleicht noch keiner gemacht für die. Noch niemand. Und du bist vielleicht der Erste oder die Erste, wo das macht. Oder vielleicht eine Person mehr in der Kette vom Segen von dem Mensch. Und das ist was extrem Schönes und Wertvolles. Okay, soweit mal für heute.